Ja, ihr habt schon gehört, der Text von heute kommt aus unserer Predigtserie Exodus 4. Ich lese Vers 18 bis 26 und ich lese so aus der Basisbibel. Das ist eine ganz moderne Übersetzung. Jetzt klingt das da noch so ein bisschen, als ob ich in einer Büchse drin bin. Ich lese einfach den Text. Mose ging zu seinem Schwiegervater Jethro und sagte zu ihm: Ich will zu meinen Brüdern in Ägypten zurückkehren und nachsehen, ob sie noch am Leben sind. Und Jethro antwortete: Geh in Frieden. In Midian hatte der Herr zu Mose gesagt: Geh, kehr nach Ägypten zurück. Die Leute, die dich umbringen wollten, sind alle tot. Da holte Mose seine Frau und seine Kinder, er setzte sie auf einen Esel und kehrte nach Ägypten zurück. Den Stab Gottes aber hielt Mose in der Hand. Der Herr sprach zu Mose: Wenn du jetzt nach Ägypten zurückkehrst, dann denke an die Wunder. Ich habe dir die Macht gegeben, sie vor dem Pharao zu vollbringen. Ich aber will ihn starrsinnig machen. Er soll nicht begreifen und mein Volk nicht ziehen lassen. Dann sage zum Pharao: So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, deshalb habe ich dir befohlen, entlasse meinen Sohn aus deinem Dienst. Er soll mir dienen. Aber du hast dich geweigert, ihn zu entlassen, deshalb werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Als sie unterwegs übernachteten, stieß der Herr auf Mose und wollte ihn töten. Aber Zippora nahm ein Steinmesser und beschnitt ihren Sohn an der Vorhaut. Und mit der Vorhaut berührte sie Mose an der Scham und sagte: Du bist mein Blutbräutigam. Und da ließ Gott von Mose ab. Damals sagte Zippora: Blutbräutigam. Damit meinte sie die Beschneidung. Ja, mit dem kommen wir am Schluss von unserem Gottesdienst. Geht es euch manchmal schon so, dass ihr über Texte wollt, drüber hinweg springen? Mir geht es so. Ganz ehrlich. Und gleich stehen diese Texte in deinen, in meinen Bibeln. Und dann ist die Frage, was machen wir denn mit diesen Texten? Ja, einen kleinen Cartoon mitgebracht von Calvin und Hobbes. Und dann fragt der Hobbes: Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Und der Calvin sagt: Also irgendwer hat es auf mich abgesehen. Und so ein die Frage, hat es Gott auf Mose abgesehen? Hat er es manchmal auf uns abgesehen, auf dich, auf mich? Ganz viele Fragen, die dieser Text aufwirft. Der Text steht in diesem grossen Zusammenhang vom Buch Exodus. Und wir haben schon ein paar Texte angeschaut, einfach, dass wir den Text richtig verorten. Israel ist in Ägypten in der Knechtschaft unter dem Pharao, vermutlich Setos der Fünfte, der Erste, Setos der Erste. Und Israel lebt in dieser Sklaverei. Und in dieser Sklaverei ist eine Familie, wo ein Bub auf die Welt kommt. Später hat er den Namen Mose. Und wie durch ein Wunder kommt dieser Bub aus der Sklavenfamilie an Königshof Ägypten zum Pharao und wächst dort auf während vielen Jahren und bekommt dort ganz gute Ausbildung, sämtlichen Luxus, den er sich vorstellen kann. Und dann gibt es die Episode in dem Leben von Mose, wo er einen ägyptischen Aufseher tötet, aus Wut heraus vermutlich, und in dem Moment bricht sein Leben zusammen und er muss fliehen. Der Pharao will ihn umbringen, der Pharao duldet keine Rebellion. Und so muss der Mose nach Midian in die Wüste fliehen. Und dort kommt er zur anderen Familie, er heiratet dort, hat Kind und bleibt aber ein Fremder in dieser Wüste. während langer Zeit. Und vermutlich stellt er immer wieder mal die Frage, was ist aus mir geworden? Und da ist plötzlich ein Dornbusch, der brennt. Ein Feuer, wo ein Dornbusch nicht verzehrt, und Gottes Gegenwart, wo am Mose in der Wüste begegnet und ihn sich vorstellt, sagt er bei Gott von Abraham, Isaac und Jakob, gang du nach Ägypten, sag am Pharao, er soll mein Volk ziehen und du wirst das Volk rausführen. Und zuerst sträubt sich der Mose, er will nicht, und dann geht er aber, geht zum Jethro und sagt ihm, was soll passieren? Und der Jethro lässt ihn gehen. Mose geht zurück nach Ägypten. Und unterwegs noch eine ganz grosse Zusage von Gott. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich unterstützen. Mach das, was ich dir gesagt habe. Und dort noch eine ganz kantige Textstelle. Gott, der sagt, er werde das Herz vom Pharao verhärten. Auch das, ganz eine schwierige Stelle, gehen wir heute nicht darauf ein. Und dann die Episode in diesem Nachtlager. Bevor wir den Text genauer anschauen, möchte ich ein paar Vorbemerkungen machen. Du kannst uns die nächste Folie zeigen. Die Reformatoren im 15. Jahrhundert hatten einen Grundsatz bei der Schriftauslegung. Das heisst Sola Scriptura und Sola Christus. Und die Überzeugung dahinter ist, dass Texte, die wir auslegen, müssen immer im Licht von Jesus Christus interpretiert werden. Jesus Christus, wie in der Bibel bezeugt ist, ist die deutlichste, die klarste Offenbarung vom Herz von Gott. Und wir sehen im Leben von Jesus, dass Gott ein Gott von der Liebe ist, voll Gnade, voll Wahrheit. Und alle Texte, die wir im Alten und Neuen Testament haben, müssen sich irgendwie an dem Christus orientieren. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, das zusammenzubringen. Das ist so als erster Vorgedanke. Der zweite ist, Gott ist nicht nur ein Gott von der Liebe, er ist ein Gott vom Leben. Wir sehen das auch im Alten Testament. Wenn Gott Leben, sein Geist einhaucht, dann entsteht dort Leben aus dem Erdboden, aus dem Adam entsteht Leben. Gott ist ein Gott, der Leben schafft. Und dort ist auch das Bild dahinter, wenn Gott seinen Geist wegnimmt, zurückzieht, dann verfault der Mensch, dann stirbt der Mensch. Also Gott ist nicht ein Gott, der hinter dem Rücken noch eine Keule trägt, sondern er ist ein Gott, der Leben einhaucht und manchmal aber auch wieder zurücknimmt. Und der dritte Vorbemerkung ist, dass Gott manchmal schon verborgene Seiten hat. Verborgene Seiten, die man nicht dahinter sehen, die man nicht ganz verstehen kann. Verborgen heisst nicht Schattenseiten, verborgen heisst nicht böse Seiten, sondern einfach verborgen, sodass wir es manchmal nicht ganz nachvollziehen können, was genau gemeint ist. Nebst der Verborgenen hat er ja die offenbarte Seite, dort, wo er sein Wesen ganz klar zeigt, und das wird in Christus deutlich. Das sind einfach so drei Vorbemerkungen, die ich hoffe, helfen uns, ein bisschen an diesen Text herzugehen. Jetzt die Fragestellung für heute. Ich weiss nicht, was euch unter den Nägeln brennt. Mir war es die Frage, warum richtet sich Gott plötzlich gegen Mose, nachdem er ihm so einen klaren Auftrag gegeben hat? Warum überfällt Gott plötzlich den Mose und will ihn töten? Und die Frage für uns heute ist vielleicht ein bisschen ähnliche. Immer wieder mal erleben wir Menschen Situationen, wo wir nicht ganz verstehen, einordnen können. Warum lässt Gott etwas zu? Warum greift er nicht ein? Und diese Frage, denke ich, ist ganz relevant auch für uns heute. Warum macht Gott gewisse Sachen? Warum macht er gewisse Sachen nicht? Und die Spanne wird oftmals unter dem Begriff Theodizee abgehandelt. Und der Laktanz ist ein Philosoph, christlicher Philosoph im 3. Jahrhundert, und er hat die Frage ganz schön auf den Punkt gebracht, und ich denke, die für uns heute relevant ist. Kannst du es dir zeigen? Der Laktanz hat gesagt, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, oder er kann es und will es nicht, dann ist Gott missgünstig. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich. Oder er will es und kann es, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Eine Frage, die uns heute wieder ganz existenziell betrifft. Warum lässt Gott gewisse Sachen zu? Warum greift er nicht ein? Warum macht Gott gewisse Sachen? Das ist eine Frage, die mich gäng wieder ganz tief hinein bewegt. Warum Gott? Warum bist du plötzlich am Mose so stark entgegengestanden? Wir werden den Text miteinander ein bisschen genauer anschauen. Du kannst uns die nächste Folie zeigen. Der Text ist wie folgt strukturiert. Der Mose ist in diesem Nachtlager. Und in diesem Nachtlager lesen wir plötzlich, dass Gott am Mose entgegensteht und ihn umbringen will, ihn töten. Es erinnert an eine andere Geschichte. Es erinnert daran, wie Gott am Jakob, am Jabok, begegnet. Ebenfalls in der Nacht überfällt Gott der Jakob und ringt mit ihm und schlägt ihn an der Hüfte und seither hinkt der Jakob. Und dort die gleiche Frage, warum konfrontiert Gott der Jakob? Dort hat ja Israel den Namen her. Israel ist das Volk, das mit Gott ringt. Der Gottesringer, der Gotteskämpfer. Und bei Mose wiederholt sich ganz eine ähnliche Situation. Gott, der Mose konfrontiert und noch töten will. Und dann kommt Zippora, seine Frau. Und sie macht etwas ganz Überraschendes. Sie nimmt das Messer und beschneidet ihren Sohn. Der war offenbar nicht beschnitten. Beschneidung, ein Zeichen, das von Abraham zurückgeht, ein Zeichen vom Bund zwischen Gott und Abraham und seinen Nachkommen. Und wer nicht beschnitten war, hat nicht zu dem Gottesvolk gehört. Und Zippora nimmt das Messer, beschneidet ihren Sohn. Und dann lädt Gott von Mose ab. Und der Mose lebt. Und geht nachher weiter und erfüllt seinen Auftrag. Das ist der Text, wie er kantiger wahrscheinlich nicht könnte sein. Und die Frage ist jetzt, wie tun wir so einen Text einordnen? Wie tun wir so einen Text interpretieren? Traditionell gibt es wahrscheinlich so drei Ansätze. Und keine von diesen Ansätzen ist in sich völlig schlüssig. Und gleichzeitig denke ich, hat jeder Ansatz eine hilfreiche Seite, die wir mitnehmen können. Die nächste Folie. Drei Ansätze. Der erste geht ganz links auf Augustin zurück, Kirchenvater im 4. Jahrhundert. Und der Augustin sagt, dass der Mensch Leiden und Leid erlebt, weil er das selber verschuldet. Also er sagt, der Mensch hat sich verschuldet, hat Sachen gemacht und erlebt darum Konsequenzen in Form von Leiden und Leid. Für einen Mose, wenn wir das jetzt auf die Geschichte von Mose nehmen, würde das bedeuten, der Mose hat schlichtweg die Beschneidung, das Bundeszeichen an seinem Sohn nicht vollzogen, hat vielleicht den Bund zu locker genommen. Und jetzt trägt er Konsequenzen davon. Gott konfrontiert ihn mit seinen Fehlern, mit seinem Vergehen, mit seiner Schuld. Und es hat ein bisschen etwas, wenn wir vielleicht auch unseren eigenen Leben her schauen. Unsere Entscheidungen, was wir sagen und was wir tun, haben Konsequenzen, die wir müssen tragen. Aber ist das die ganze Antwort? Können wir mit dem Gottes harte Eingreifen irgendwie rechtfertigen? Glaube nicht. Und darum gibt es einen zweiten Ansatz, eine zweite Interpretation. Das ist Irenaeus, Kirchenvater im ersten Jahrhundert. Und er hat gesagt, Menschen erleben Leiden und Leid, weil Gott sie zu reiferen Persönlichkeiten machen. Also er sagt, Menschen müssen das ganze Spektrum von Gutes und Schwerem erleben, mit dem Ziel, dass sie zu reiferen Persönlichkeiten werden. Wenn wir das auf Mose, auf die Geschichte von Mose anschauen, dann würde das bedeuten, Gott konfrontiert den Mose und zeigt ihm, wer der Herr über seinem Leben ist, wer der Herr über seinem Leben und seinem Tod ist. Es ist nicht der Pharao. Also Gott macht eine Vorbereitung von Mose zum Der Mose wird nachher zum Pharao gehen, dem mächtigen Mann, und eine ganz freche Frage stellen: Lass mein Volk ziehen. Und Gott tut der Mose darauf vorbereiten, sagt, nicht der Pharao muss fürchten, sondern Gott muss respektieren. Ich denke, auch das hat eine gewisse Berechtigung. Wenn ihr vielleicht in das eigene Leben zurückschaut und schwierige Situationen anschaut, vielleicht hat es immer wieder mal Situationen gegeben, die euch zu reiferen Persönlichkeiten gemacht haben, die euch auf etwas vorbereitet hat. Aber rechtfertigt das so ein Eingreifen von Gott? Die Schwäche an diesem Ansatz ist ja, dass das Leiden und das Leid irgendwann eine gewisse Rechtfertigung hat. Auch das mal wie nicht eine ganze Antwort sein. Und darum ein dritter Ansatz von Karl Barth, Kirchenvater im 20. Jahrhundert. Und der Karl Barth sagt, deutet auf Jesus her. Jesus, der am Kreuz stirbt und dort in einem Gebet sagt, warum hast du mich verlassen? Also warum, Gott, hast du dich zurückgezogen und Jesus am Kreuz, der stirbt? Und das Eindrückliche ist, es gibt keine Antwort darauf. Jesus bekommt nicht eine Antwort auf die Frage, warum hast du dich zurückgezogen, warum ist das Leid gekommen? Und wenn wir das auf die Geschichte von Mose übertragen, würde das heissen, dass der Mose dort eine Konfrontation von Gott erlebt, wo er vielleicht bis in die letzte Konsequenz hinein nie ganz wird verstehen, warum diese Situation passiert ist. Und vielleicht, wenn wir auch an unser eigenes Leben heranschauen, zurückschauen, eigene Erfahrungen aufzeigen, ich denke, es gibt immer wieder mal Situationen in unserem Leben, wo wir das Gebet von Jesus vielleicht ebenfalls beten. Warum hast du dich zurückgezogen? Warum hast du das zugelassen? Und keine Antwort auf die Frage kommt. Keine Antwort da ist. Die grosse Zusage an diesem Wort vom Kreuz ist ja, dass Jesus selber, Gott selber, mit dieser Frage gerungen hat. Und auch wenn wir mit dieser Frage scheinbar alleine sind, doch nie ganz alleine sind, weil Gott selber mit dieser Frage gerungen hat. Warum hast du mich verlassen? Vielleicht noch einmal der Karl Barth. Der Karl Barth redet in diesem Zusammenhang von dem Wort Anfechtung. Und er sagt, Anfechtung ist das Ereignis, in welchem sich Gott diesem vom Menschen unternommenen und in Gang gesetzten Werk entzieht. Also Gott entzieht sich dem, was wir Menschen machen, angefochten. Und dann sagt er, der Theologe, und ich habe hier eingeführt, der Christ, die Christin, kann Gott nur für sich haben, indem er ihn auf der ganzen Linie auch gegen sich hat. Ganz eine starke Aussage. Also Konfrontation mit Gott, das absolute Nein von Gott zu uns, führt ja dazu, dass Gott ein absolutes Ja zu uns sagen kann. Also man kann Gott nur ganz für sich haben, indem man ihn auf der ganzen Linie gegen sich hat. Anfechtung. Das klingt jetzt alles sehr intellektuell, das klingt jetzt vielleicht alles sehr verkopft, aber es ist ja ein ganz existenzielles Problem, das wir mit dieser Frage haben. Warum lässt Gott gewisse Sachen zu? Kannst du jetzt das nächste Bild zeigen? Der Hiob und Jesus am Kreuz helfen uns, eine ganz solide Theologie vom Leiden und Leid zu haben. Sie zeigen uns, dass es gewisse Ansätze gibt, die vielleicht hilfreich sind, mit dem umzugehen, aber sie zeigen auch uns, dass letztlich keine einfache Antwort gibt und manchmal einfach eine Frage im Raum steht. Eine solide Theologie vom Leiden und Leid ist etwas ganz Wichtiges. Weil es betrifft uns nicht nur intellektuell, sondern es betrifft uns ganz existenziell. Wenn ich hier ein Beispiel erzähle, das ich selber erlebt habe. Ich habe vor manchem Jahr einen ganz guten Kollegen gehabt. Und ich wusste, er hat eine ganz schwierige Vergangenheit. Und eines Tages habe ich vernommen, dass er ganz heftige Mails hat angefangen zu schreiben. Und ist auf das aber näher das ist aufgeflogen und ist auf das aber näher in Haft gekommen und ich bin in dem Gefängnis dort besuchen. Und habe mir dort so die Fragen gestellt. Vielleicht auch so die drei grossen Fragen, gerade warum lässt du das zu? Und vielleicht die eine Antwort ja selber verschuldet. Ja, möglicherweise, ja. Aber ist das eine Antwort auf das, was er dort erlebt hat? Wahrscheinlich nicht ganz. Tut denn Gott dort auf etwas vorbereiten? Hoffentlich, vielleicht. Aber ist das eine Antwort? Und dort ist mir wie so am Schluss die dritte Frage geblieben. Ja Gott, warum? Warum? Und ich habe wie keine Antwort auf das gehabt. Und ich denke, so hast du vielleicht auch ganz viele verschiedene so Situationen in deinem Leben, wo so in die einen von diesen drei Fragen kannst einordnen und in einem Ort passt es mehr, in einem Ort passt es weniger. Es ist eine ganz existenzielle Frage und vielleicht ganz eine andere Situation, die mir ein bisschen geholfen hat, ist, ich hatte eine andere Kollegin, die eine Tochter hatte, die an einem schrecklichen Unfall verstorben ist und ich weiss, wir waren dann mit dieser Person unterwegs gewesen und haben genauso wieder die Fragen gestellt und dort war eine Psychologin, die uns dann und ganz besonders die Frau begleitet hat, die Kollegin, und die Psychologin hat dann gesagt, weisst du, sie trauert, aber sie macht die richtigen Schritte in dieser Trauer. In dieser Frage, warum lässt Gott das zu, gibt es Schritte, die wir ganz konkret machen können. Und der Tim Keller hat ein Buch geschrieben, Gott im Leid begegnen. Und er beschreibt dort, wie das wir Menschen ganz konkrete Schritte im Leiden und im Leid, ganz konkrete Schritte in der Anfechtung machen können. Er fängt an und sagt, gehen. Mit dem meint er einerseits einfach zu laufen, aber er meint auch einfach Minute für Minute, Tag für Tag nehmen. Nicht schon alles im Voraus, sondern einen Schritt und einen anderen. Weinen, Emotionen zulassen. Dort, wo man es nicht versteht, zulassen. Vertrauen am Umfeld. Den Menschen, die man kennt, Vertrauen schenken, auch wenn es ganz kleine Schritte sind. Beten. Mit Gott in Beziehung bleiben. Da helfen uns Klagenpsalmen. Und dann sagt er Denken. Eine Theologie vom Leiden und Leid. Er sagt dann Danken.
Wo haben wir Grund für Dankbarkeit, trotz allem, das Aufschreiben? Er sagt, lieben unserem Umfeld. Dort, wo wir können und die Möglichkeit haben, liebevoll begegnen, weiterhin die Beziehungen leben. Und dann sagt er, hoffen. Hoffen, weil Zukunft, das, was uns in der Bibel verheißen ist, hoffnungsvoll ist. Und dann habe ich die Stege hierher getan von These. Manchmal ist es so wie Stege treten, wo man hochläuft. Manchmal ist es ein weiter Weg, aber es ist nicht der Rest vom Leben, sondern da gibt es eine Zukunftsperspektive. Eine Perspektive, die ich zum Schluss noch einmal aufnehmen möchte. Und zwar, wenn wir nochmal zurückkommen zum Mose. Der Mose hat einen Auftrag bekommen von Gott. Er soll nach Ägypten gehen. Er soll das Volk befreien. Und der Mose macht das. Zuerst widerwillig, aber er macht das. Und dann konfrontiert Gott ihn. Er hat Gott ganz im Rücken und ganz gegen sich. Und dort wird er geprüft, angefechtet. Und was auch immer dort passiert, sein Weg geht dann weiter. Und er geht seinen Weg nach Ägypten und erfüllt dort seinen Auftrag. Jesus am Kreuz hat die gleichen vielleicht Fragen, warum Gott, hast du mich verlassen? Und er stirbt. Und 3 Tage später steht er von den Toten auf. Hoffen heisst, dass es eine Perspektive, eine Hoffnungsperspektive gibt, die über den Tod rausgeht, weil Jesus von den Toten ist auferstanden. Ich möchte ganz zum Schluss einfach noch eins weit in die Zukunft rausschauen, ein Text, der die Offenbarung uns vermittelt, wo uns noch einmal eine Hoffnungsperspektive gibt. Und zwar ist es ein Text aus Offenbarung 21. Gestern, ich hatte diesen Text schon geplant, dass ich den heute gerne vorlesen würde. Und gestern hat es bei mir an der Tür geläutet. Und dann waren 2 von den Zeugen Jehovas da. Und haben gesagt, sie würden mir gerne einen Text vorlesen. Und dann sind wir Offenbarung 21 vorgelesen. Ich möchte euch gerne diesen Text vorlesen und dann miteinander beten. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe Herr, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Beten. Himmlischer Vater, du hast uns in Jesus gezeigt, dass du ein guter Vater bist, mit einem guten Herz. Dass es keinen Schatten in deinem Herz gibt, sondern voll Gnade, voll Wahrheit, Gott von der Liebe und vom Leben. Und ich danke dir, dass du heute hier bei uns bist, Gott vom Leben. Und Vater, wir wissen aber auch nicht, warum das gewisse Sachen passieren. Wir wissen nicht, warum dass du der Mose mit so einer Härte konfrontierst. Wir haben so ein paar Ansätze, wo wir vielleicht ahnen können, warum oder für was Und gleich haben wir in letzter Konsequenz nicht die Antwort. Aber wir haben so oftmals im eigenen Leben nicht die Antworten. Warum passieren gewisse Sachen? An diesen Orten können wir vielleicht gewisse Ansätze erahnen. Und gleich wissen wir es manchmal nicht. Jesus, du hast auch an diesem Kreuz gebetet, warum? Und ich danke dir, dass wir mit unserer Frage, mit unserem Ringen nicht alleine sind, sondern dass du, Jesus, uns auf diesem Weg begleitest. Und du bist nicht nur einer, der die Frage gestellt hat, sondern der durch das grösste Leid und Leid ist durchgegangen und aber der wieder zu neuem Leben ist auferstanden. Und ich danke dir für diese Zukunftsperspektive. Dass Leiden und Leid so tragisch und so hart, wie es manchmal ist, nicht das letzte Wort hat. Herr, wir bitten dich ganz besonders für die, die an diesem heutigen Morgen schwer tragen. Die alleine sind, die krank sind, die hoffnungslos sind. Wir bitten dich, dass du ihnen beistehst. Dass du, Jesus, ihnen nahe bist, gerade auch jetzt in diesem Gebet. Vater, wir bitten dich für uns als Gemeinde. Du siehst den Weg, wo wir gehen, wo wir miteinander gehen. Danke dir für so viel Gutes, das hier entsteht. Für so viele kleine und grosse Gruppen, die sich gerne wieder treffen. Danke dir für die Wirkung, die von hier ausgeht, in die ganze Stadt und Region. Und gleich bitten wir dich auch gerne wieder darum, dass du unsere Wege prüfst. Und dass du uns auch konfrontierst, wo wir von deinem Weg abweichen. Herr, wir legen dir auch das Bauprojekt her, dass du unsere Wege führst und prüfst und uns entgegenstehst, wo wir von deinem Weg abweichen. Vater, wir bitten dich für die Stadt und die ganze Region, bitten dich für die Abstimmung heute, dass du deine Hand drüber hast. Wir bitten dich aber auch, dass du bei den Politikerinnen und Politikern bist, dass du ihre Entscheidungen führst und leitest. Herr, und es gibt auch so viele Situationen, wo wir global nicht wissen, warum dass du gewisse Sachen zulässt. Warum, dass du vielleicht gewisse Situationen nicht mehr oder anders konfrontierst. Herr, wir bitten dich für die Ukraine, dass du dort Frieden schaffst, der tief geht und nicht an der Oberfläche bleibt. Bitte dich für Israel, den ganzen Konflikt. Herr, wir bitten dich aber auch für Ostafrika und die Spannungen und den Bürgerkrieg, der dort ist. Danke bist du Gott vom Frieden. Hab du deine schützende und wachende Hand über uns. Und ich werde zum Schluss das Gebet beten. Der Thomas Harry hat das aufgeschrieben. In seinem kleinen Büchli «Sterne leuchten nachts» heisst es. Und die wollen und können, beten doch das Gebet mit mir laut oder leise. Kannst du uns das? Es ist feister geworden. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich trägst und erträgst, dass du meine Tränen zählst, dass du mitleidest und tröstest. Danke, dass mein Weg nicht hier endet. Danke für jeden Silberstreifen am Horizont. Danke für jede gute Erinnerung. Danke für gute Menschen. Danke für die Kraft für den nächsten Schritt. Verwandle meine Not in Segen. Verwandle sie in Ehre für dich und dein Reich, in Zukunft für mich. Bleib an meiner Seite und halte mich fest. an diesem Tag und für immer. Amen.